Erfolgskompass, dein Podcast als Wegweiser für Entschlossene, die ihre Ziele mit Insiderwissen erreichen möchten. Von und mit Eda Jaffet.
Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge vom Podcast Erfolgskompass. Heute sitzt bei mir eine Psychologin und Expertin für mentale Gesundheit. Ihr Erfahrungsschatz, den sie in den letzten 20 Jahren aufgebaut hat, geht von Familien mit schwer kranken, behinderten Kindern bis hin zu Unternehmerinnen und Führungskräften, die sie in Fragen über Selbstzweifel, Sinnhaftigkeit und Selbstführungskompetenz begleitet hat. Seit 8 Jahren ist sie selbstständig und hat vor kurzem Mindglow by Nicole gegründet. Ein Raum voller Achtsamkeit und Wertschätzung und in dem eine Community für mentale Gesundheit entsteht. Hallo liebe Nicole.
Hallo liebe Eda, schön, dass ich heute da sein darf.
Ich bin auch sehr froh, dass du da bist. Wir haben sehr spannende Themen. Wir wollen vor allem über die mentale Gesundheit, Selbstwert und Arbeitskultur sprechen. Da freue ich mich ganz besonders drauf. Magst du uns vielleicht mal erzählen, du arbeitest ja als Psychologin und Expertin für mentale Gesundheit. Was war dein Weg dorthin?
Ja, danke für diese wundervolle Frage und auch nochmal danke für dieses Intro. Es ist ein langer Weg gewesen. Wie gesagt, ich bin seit 20 Jahren in diesem Bereich, nicht immer als Psychologin. Ich habe ursprünglich die Ausbildung als Kinderkrankenschwester gemacht und da auch auf einer Kinderintensivstation gearbeitet und darüber hinaus dann eben entschieden, noch Psychologie zu studieren. Und auf diesem Weg habe ich mir immer wieder diese Frage gestellt, gibt es denn vielleicht mehr als das, was wir eben mit unserem physischen Auge auch sehen können? Und habe eben auch immer wieder gesehen und erlebt, dass es eben dieses Mehr gibt. Und das habe ich eben mit der Psychologie immer weiter erforscht. Und ja, für mich ist eben mentale Gesundheit das, was wir eben nicht zwingend mit dem Auge sehen können, nicht die handfesten Dinge, die wir anfassen können, sondern die Energien, die Emotionen, die Themen, die in uns irgendwie schwingen und wir sie vielleicht auch in bestimmten Situationen gar nicht so richtig zuordnen können oder eben lernen müssen, sie zuzuordnen. Und weil mich das einfach so interessiert hat und ich da immer tiefer eingetaucht bin, ja, habe ich irgendwann auch entschieden, Menschen dabei zu begleiten, das auch für sich zu entdecken, weil es eine so wundervolle Reise zu sich selbst ist. Und auf der begleite ich jetzt eben total gerne.
Gab es irgendeinen Schlüsselmoment, der dich besonders geprägt hat?
Gute Frage. Ich glaube nicht, dass es so einen Schlüsselmoment gab. Es gab definitiv eine Situation bei mir, als ich auf der Kinderintensivstation gearbeitet habe, als wir quasi 2 Kinder hatten, die mehr oder minder das gleiche Krankheitsbild hatten und das eine Kind ist einfach gesund geworden, also mit einem relativ unkomplizierten Heilungsverlauf und das andere hatte tausende von Komplikationen, obwohl die Zahlen, die Daten, die Fakten, die wir hatten, nahezu identisch waren. Und das fand ich total spannend. Und natürlich haben wir in der Pflege dann auch immer mal mehr oder weniger Zeit, auch mit den Familienangehörigen zu sprechen und so weiter oder eben Anamnesen auch zu lesen. Die gibt es ja auch. Und was ich dann total spannend fand, war, dass eben die Familien ganz unterschiedliche, zum einen soziale Status hatten und aber vor allem auch so die Einstellung, also vor allem die persönliche Einstellung der Krankheit, der Situation gegenüber ausschlaggebend war. Ohne da jetzt in Details auch zu gehen, aber ich habe so gemerkt, wenn jemand eben positiv auf etwas schaut, Hoffnung hat, Vertrauen ins Leben hat, funktionieren Dinge eben oft nicht zwingend unkomplizierter, aber die Reaktion auf Komplikationen ist eine andere, als wenn jemand eh schon ganz viel Zweifel und Unsicherheit und ja, Zweifel ist eigentlich das beste Wort dafür hat. Und das waren so Situationen, die ich da immer wieder gesehen habe, wo ich gemerkt habe, das hat definitiv mehr als das, was wir eben sehen. Genau, und es gab definitiv auch später, auch während meinem Studium habe ich als Beraterin gearbeitet und da habe ich auch gesehen, dass eben gerade in Führungspositionen Menschen, die ihre erste Führungsposition angehen, ich weiß, das ist totaler Switch irgendwie so von den Themen, aber wie du vorhin auch schon gesagt hast, ich habe einfach einen unglaublich großen Erfahrungsschatz und ganz unterschiedliche Kontexte. Und eben auch da gab es eben die Situation, dass ich eine Gruppe begleitet habe, die ihre erste Führungsposition eingenommen hat und eben auch Menschen, die total gewollt waren und gewillt waren, ihre neue Führungssituation zu erlernen und andere, die aber viel lieber in ihrem fachlichen Bereich geblieben wären und dadurch sich total schwer getan haben, diesen Rollenwechsel überhaupt anzunehmen, obwohl sie vielleicht für sich gesehen haben, das ist ein Karrieresprung, aber eigentlich wären sie viel lieber in ihrer fachlichen Kompetenz geblieben, aber Führung ist einfach etwas ganz anderes, als Fachexperte zu sein. Und das habe ich da eben auch gesehen, dass da ganz unterschiedliche persönliche Einstellungen dazu waren und dass Menschen eben, die eigentlich lieber Fachkräfte geblieben wären und dann in die Führungsrolle gekommen sind, mental nicht mehr gesund waren, weil sie total unzufrieden waren mit dem, was sie plötzlich tun mussten. Sie sind plötzlich von einem Meeting zum anderen gerannt. Sie standen plötzlich in Verantwortungspositionen, die sie als Fachleute überhaupt nicht hatten. Das sind einfach ganz andere Kompetenzen, die man da braucht. Und deshalb, ja, ist es mir so wichtig, dass Menschen nicht etwas tun, weil sie glauben, das wäre jetzt irgendwie sinnvoll, sondern vielmehr eben in sich hören und schauen, was tut mir gut, was möchte ich in meinem Leben jetzt gerade erfahren. Und ja, genau, also es waren jetzt zwei ganz unterschiedliche, aber doch essentielle Schlüsselmomente.
Vielleicht können wir jetzt eh bei den Führungskräften dann bleiben, weil du sagst eben, es geht darum auch, dass sie das machen, was sie für sich als sinnvoll erachten. Ist das dann auch dieses Mindset, was die Führungskräfte, jetzt in deinem Fall die neuen Führungskräfte, haben sollten?
Genau, also vielleicht noch mal kurz zu diesem Switch. Wenn jemand aus einer Fachrolle in eine Führungsrolle geht, ist das eben ein komplett neues Aufgabenfeld. Und das muss jeder für sich neu definieren. Also diesen neuen Lebensraum im Prinzip, den jemand hat, als Führungskraft muss er neu definieren und dafür für sich selbst auch eine Vision entwickeln, wer möchte ich als Führungskraft sein, wie möchte ich führen, was sind da meine Stärken, welche Stärken möchte ich vielleicht oder welche Kompetenzen möchte ich auch erlernen. Denn wir lernen Führung nicht in der Schule oder in unserem Leben. Wir werden ganz ehrlich ausgebildet für Arbeiten, für Angestellte sein, aber wir lernen nicht, wie es ist, Menschen sich selbst zu führen, weil wir kriegen ganz viel vorgegeben und ganz viel Rahmen. Und damit können wir natürlich oft gut durchs Leben gehen. Wenn wir aber führen wollen, müssen wir uns oft einen eigenen Rahmen setzen. Und das gilt genauso auch für Selbstständige oder UnternehmerInnen, die auch plötzlich das Thema Freiheit haben. Ja, also sowas, ich hatte das vor ein paar Tagen mit einer Freundin auch. Alle wünschen sich Freiheit, aber keiner bedenkt, dass diese Freiheit, von der irgendwie sich alle vorstellen, wie toll sie ist, machen zu können, was wir wollen, auch Verantwortung bedeutet. Klarheit bedeutet, wie setze ich mir selbst einen Rahmen? Was möchte ich? Wie möchte ich mir meinen Tag gestalten? Und genauso ist es eben auch mit Führung. Wie möchte ich Führung gestalten? Und das ist ein ganz, ganz neues Bild von Führung, weil es dafür bisher noch wenig Führungsvorbilder gibt. Und ja, genau, deshalb ist es so wichtig, da in sich selbst reinzugucken und eine eigene Ausrichtung und Vision zu finden, wie ich mir Führung vorstelle.
Und findest du, dass es dann auch die Aufgabe der Führungskräfte ist, dass sie sich darum kümmern, dass ihr Team auch eine mentale Stärke dann aufweist? Oder siehst du das anders und sagst, nein, da ist jeder Mensch dann für sich sozusagen zuständig?
Auch eine total schöne Frage. Und ich denke, es gibt da zwei Komponenten. Also es gibt natürlich das Individuum Mensch und da ist jeder für sich selbst verantwortlich. also was wer für sein eigenes Leben, welche Ausrichtung jemand hat. Nichtsdestotrotz gibt es natürlich auch die Rolle als Arbeitskraft, als Teammitglied. Und da gibt es ja eine Führungspersönlichkeit im Optimalfall, die eben dann eine Ausrichtung oder einen Rahmen vorgibt, in den eben Teams auch hineinwachsen sollten. Also von daher sehe ich da schon auch eine gewisse Verantwortung von Führungskräften, ihr Team entsprechend zu leiten und zu führen, was eben eine der Kompetenzen ist, die entwickelt werden dürfen. Und dafür gilt es eben auch, Kompetenzen zu entwickeln wie Menschenkenntnis, wen kann ich wie im Team gut einsetzen, dass eben auch optimale Aufgaben und Ressourcenverteilung stattfindet. Und das ist ein Prozess. Das, wie gesagt, ich bin der festen Überzeugung, dass wir das nicht in die Wiege gelegt bekommen, sondern dass es das eine Entscheidung ist, wenn ich in die Führung gehe, eben auch diese Kompetenzen mir anzueignen.
Das führt mich nämlich schon zum nächsten Thema. Findest du, dass man sich als Führungskraft, weil du sagst ja, das kann man lernen, wir werden ja nicht so geboren, kann man Empathie, Kommunikation, also das sind ja auch so Skills, die eine Führungskraft unter anderem haben sollte, kann man das auch erlernen oder sollte das schon eher vom Charakter her vielleicht da sein? Vor allem Empathie ist ja immer so ein Thema. Viele wollen das, manche wollen das gar nicht, manche haben es nicht.
Ja, also grundsätzlich denke ich, wir können das alle erlernen. Die Erwartungshaltung, dass wenn wir unsere erste Führungsrolle einnehmen, dass alles perfekt läuft und eben all diese Skills schon vorhanden sind, ist utopisch. Denn wir lernen immer mit in den Situationen auch noch dazu. Und nichtsdestotrotz gibt es natürlich Dinge wie zum Beispiel Kommunikationstrainings oder eben auch Kurse, wo du Führungsfunktionen oder Führungsfähigkeiten erlernen kannst. In großen Unternehmen gibt es eigentlich meistens Personalentwicklung oder Trainings, wo eben solche Trainings auch gemacht werden oder Seminare oder auch eben Einzelcoachings angeboten werden, wo Menschen in Führungspositionen dann eben diese Skills auch entweder erlernen oder auch vertiefen können. Denn wir sind nicht als Führungspersönlichkeit geboren und deshalb ist es so wichtig, sich da auch drauf einzulassen.
Und ich sehe das auch so unterschiedlich. Also es gibt manchmal Führungskräfte, die wollen das gar nicht zeigen. Also die wollen dann nur Stärke zeigen und wollen eben das gar nicht, diese empathische Seite. Und dann gibt es aber wiederum Führungskräfte, die sind wahnsinnig empathisch, wo man sich vielleicht denkt, okay, vielleicht ist es sogar schon zu viel. Muss man denn wirklich immer stark sein als Führungskraft? Und dann das Zweite, welche Grenzen kann man aber setzen, wenn man zum Beispiel zu empathisch ist?
Also gerade das Thema, muss man denn immer stark sein? Ich denke nicht. Ich glaube, es ist total menschlich, oder ich bin der festen Überzeugung, es ist total menschlich, dass wir alle auch mal einen schlechten Tag haben. Stärke bedeutet zum Beispiel ja auch nicht nur, dass wir hart sind, sondern aus meiner Sicht zum Beispiel bedeutet Stärke auch, dass wir uns entschuldigen können, wenn wir einen Fehler gemacht haben. Vielleicht nicht Stärke, sondern Größe würden das manche nennen. Und deshalb ist vielleicht die Frage, müssen wir immer stark sein? Die Frage erstmal, wie definieren wir Stärke? Ist Stärke immer diese Härte und diese Dominanz, die wir ausstrahlen wollen als oder die jemand ausstrahlen möchte als Führungskraft? Das ist aus meiner Sicht nicht notwendig, weil wenn jemand seine Position klar hat und für sich integriert hat, dann muss ich nicht mehr andere dominieren, um meine Position zu wahren. Und dann ist Stärke eben auch Empathie und empathisch sein und freundlich mit den Menschen sein. Und auch mal selber sagen so, ich habe da einen Fehler gemacht oder mir ist es gerade zu viel oder ich brauche gerade mal einen Moment für mich, ist aus meiner Sicht auch Stärke und Größe. Und auch das ist eben eine Form von Führungskompetenz, das für sich selber klar zu haben und dann entsprechend auch zu handeln und auch immer, egal wo wir sind, alles in gewisser Weise als Übungsraum und als Spielfeld zu sehen und nie zu erwarten von sich selbst, alles perfekt machen zu wollen, weil das macht immer nur ganz viel Druck in uns selbst normalerweise. Und wenn wir uns erlauben, einfach auch mal einen Fehler zu machen und lieber zu sagen, so, hey, das war jetzt irgendwie nicht Bombe, aber wir kriegen das hin, das macht so viel natürlicher und viel authentischer und viel echter. Und das ist ja das, was aus meiner Sicht oder aus meiner Erfahrung auch ganz oft in der Arbeitswelt fehlt, dass Menschen eben so hart in ihren Rollen stecken, dass sie ganz vergessen, dass diese Rolle ja auch irgendwie ein Mensch ist.
Mhm. Das ist eine schöne Überleitung, passt weiterhin zum Leadership-Thema, aber auch ein bisschen weg davon. Und zwar das Thema eben, weil du hast es gerade angesprochen, eben Perfektionismus. Viele streben ja nach Perfektionismus. Und ich habe das Gefühl, also es hängt schon sehr viel auch mit dem Selbstwert zusammen. Mhm. Wie entsteht eigentlich Selbstwert?
Also aus meiner Sicht ist das Selbst, also ist der Wert, den wir haben, ja immer da. Nur wir vergessen ihn vielleicht manchmal. Weil also der Selbstwert, die Grundannahme, also oder die Definition von Selbstwert ist ja die Grundannahme, dass wir immer wertvoll sind, unabhängig von der Leistung, die wir bringen. Und damit ist unser Wert ja immer da. Nur wir vergessen es halt manchmal, weil es überdeckt wird von den Erwartungen, von den Wünschen, von den Vorstellungen von uns selbst oder auch von anderen.
Und Selbstwert ist aber auch nicht gleich Selbstbewusstsein, oder?
Ja, genau. Wie gesagt, Selbstwert habe ich ja eben schon definiert. Selbstbewusstsein ist das Bewusstsein über die eigenen Stärken und Schwächen und Kompetenzen und Lernfelder.
Und wenn wir jetzt nochmal an den Selbstwert anknüpfen, weil du es ja selber gesagt hast, wir haben ja einen Wert, den wir eigentlich kennen, manchmal vergessen. Und manchmal habe ich das Gefühl, dass viele, eben das hast du auch angesprochen, ihren Selbstwert dadurch definieren, welche Leistung sie erbringen. Ich meine, es ist ein riesiges Thema. Wahrscheinlich könnten wir eine eigene Folge daraus drehen. Machen wir vielleicht auch mal. Weil ich finde, das ist dann so ein riesiger Kreis mit, erst wenn ich diese Leistung erbringe, werde ich geliebt und so stärke ich dann wieder meinen Selbstwert. Um jetzt nicht aber komplett hier auszuschweifen, kannst du vielleicht sagen, was sind häufige Selbstwertfallen, in die die Menschen tappen?
Also aus psychologischer Sicht ist Selbstwert immer da. Und das, was du eben beschrieben hast, so, wie Dinge, die ich muss mich bestätigt fühlen, damit mein Wert gut genug ist, ist ein Ego-Ding.
Mhm.
Also das hat an sich nichts mit dem Wert an sich zu tun, der ja da ist, sondern das ist eben das, was eigentlich das, was überdeckt, das den Wert überdeckt. Und wenn wir uns eben frei machen von diesen Erwartungen, von dem, was wir bestätigt haben wollen von uns selbst oder von anderen, dass wir toll sind und damit uns gut fühlen, wenn wir uns davon distanzieren und mal wirklich in uns spüren, dann wissen wir, dass unser Wert da ist. Und dann braucht es nichts im Außen, was uns bestätigt, dass wir toll sind. Und all das, was im Außen uns bestätigen soll, was wir toll sind, ist eigentlich das, was unser Ego nährt. Also unser, ja, eben diesen Verstand, der glaubt, immer funktionieren zu müssen, zum Beispiel auch. Also das ist so eine ganz große Falle, weil du gerade eben auch gesprochen hast, oder ganz großes Thema bei uns in unserer Gesellschaft, dass es immer darum geht, zu funktionieren. Dass es eben auch, was ich auch vorhin gesagt habe, so dieses Thema, was ist der nächste logische Karriereschritt? Das ist so ein Thema, was uns aber oft von dem wegbringt, was wir wirklich möchten. Möchten wir gerade wirklich diesen Karriereschritt machen? Ich habe einen Kunden, der arbeitet in einem großen Konzern, der ist eine super gute Fachkraft, der ist total aufgegangen in seinem Thema und auf einmal wurde er befördert. Und dann ist er nur noch von einem Meeting zum anderen gerannt. Dann hatte er keine Zeit mehr für seine Familie. Und auf einmal hat er gemerkt, das ist überhaupt nicht das, was er möchte. Und er hatte aber den Mut, auch durch unsere Zusammenarbeit zu sagen, ich gebe diese Position wieder ab. Ich gehe wieder raus aus der Führung, rein in meine fachliche Kompetenz. Damit geht es ihm total gut. Aber das ist eben diese Sache, im Konzern wird erwartet, du bist Fachkraft, du bist Führungskraft, du wirst Abteilungsleiter, wie auch immer, ja, wie die Hierarchieebenen eben sind und du steigst immer weiter nach oben und wenn du einen Job länger als 2 Jahre hast, dann, ja, dann machst du irgendwas falsch, so nach dem Motto. Aber das ist ja nicht die Wahrheit. Die Wahrheit ist ja, Möchte ich denn eben mich von einer Fachkraft zu einer Führungskraft entwickeln? Möchte ich denn von einer Führungsebene in die nächste wandern? Oder setze ich persönlich eben meinen Fokus jetzt für die nächsten 5 Jahre auf Familie und bleibe in einer Fachkompetenz, in der ich mich wohlfühle, in der ich mein Wissen ausweiten kann, in der ich vielleicht auch auf Kongresse gehen kann als Fachexperte und habe aber trotzdem Zeit für meine Familie. Und das ist das Wichtige eben, sich nicht in diesen Strukturen, die halt in unserer westlichen Welt gemacht wurden, zu verlieren, sondern vielmehr bei sich selbst zu bleiben und zu schauen, was ist das, was für mich gerade wichtig ist und wo ich mich entwickeln möchte, weil wir entwickeln uns immer weiter. Also das ist so eine Sache. Wir sind Menschen und alles, was lebt, entwickelt sich immer weiter. Und die Frage ist nur, wo möchten wir uns gerade weiterentwickeln und wo möchten wir gerade den Fokus setzen?
Ich glaube, das spielt auch immer wieder so eine Rolle. Man vergleicht sich so gern mit anderen. Und ich habe das gelernt, also gelesen, mir wurde das oft gesagt, vergleiche ich niemals mit anderen. Und so versuche ich auch zu leben. Manchmal ertappe ich mich schon dabei, dass ich dann mich vergleiche, aber ich hole mich dann schnell zurück, weil es ist mir bewusst und dann sage ich, nein, du vergleichst dich jetzt nicht, du hast einen anderen Weg, andere Gegebenheiten. Aber ich glaube wirklich, dass das heutzutage so schwierig ist, vor allem mit den sozialen Medien auch. Und das beeinflusst uns sehr negativ. Wie sollte man am besten damit umgehen? Also was kann man tun, damit man aufhört, sich zu vergleichen? Weil ich glaube, das trägt auch dazu bei, dass wir eben zum Beispiel dann nicht diese innere Stärke haben und sagen, okay, ist doch nicht das, wie ich es mir vorgestellt habe. Ich gehe einen Schritt zurück.
Total spannendes Thema. Auch dazu könnten wir wahrscheinlich eine eigene Podcast-Episode machen. Das Thema Vergleich ist, glaube ich, etwas, was schon immer vorhanden ist. Und dieser Wunsch, vielleicht auch eben so zu sein wie jemand anderes. Es ist grundsätzlich nicht falsch, Vorbilder zu haben. Oder sowas wie Role Models zu haben. Menschen, die etwas darstellen, was mich anzieht und wo ich sage, hey, das ist etwas, was mir taugt und wo ich mich hinentwickeln möchte. Nichtsdestotrotz ist es gerade mit den sozialen Medien natürlich etwas super, super leicht Zugängliches geworden. Wir ja unglaublich viele Eindrücke jeden Tag haben und dadurch gar nicht mehr wissen, was wir eigentlich vielleicht wollen, weil es so viele unterschiedliche Eindrücke gibt, die wir aufsaugen und in denen wir uns dann aber verlieren. Und das ist das Gefährliche am Vergleich oder an diesem Wunschdenken, wie wir gerne sein würden, dass wir eben viel zu viele Eindrücke haben, weil unser Gehirn ist nämlich noch so ein bisschen Neandertalermäßig unterwegs und ist diese Geschwindigkeit überhaupt nicht gewohnt und kann das gar nicht verarbeiten, sondern das hätte eigentlich viel lieber, ja, 5 Menschen und 3 Bäume und dann ist es gut, so nach dem Motto, ja, also so, das hätte einfach gerne diese Langsamkeit, weil es mit diesen ganzen Eindrücken eben vollkommen überfordert ist und wir uns darin dann oft verlieren. Und deshalb ist es eben auch so wichtig, wieder mehr in Richtung Innenschau zu gehen, auch wieder sich zu erlauben, Auszeiten zu nehmen und wirklich auch sich zu distanzieren von sozialen Medien, von generell, von allgemein anderen Menschen und wirklich nur mal für sich selber zu sein. In Form von Meditation, und Meditation muss nicht heißen, ich sitze jetzt dann stundenlang da und mache nichts, sondern das kann auch ein Spaziergang in der Natur sein, der total wohltuend sein kann, weil dein Gehirn plötzlich mal wie so runterfahren kann und erstmal alle, gerade dieses Bild von einem Computer, in dem 1000 Tabs offen sind, diese Tabs erstmal alle schließen kann. Und wenn all diese Tabs zu sind, mal gucken kann, okay, was ist denn dann noch da? Was sind denn die Dinge, die mich gerade wirklich beschäftigen, die mich gerade wirklich beeindrucken und wo ich wirklich spüre und wahrnehme und mich fühle, wo es hingehen soll.
Also die Ausrichtung sozusagen vielleicht mal ändern. Geht das dann auch in Richtung sich Ziele setzen? Weil wir sind ja auch jetzt bald dann am Jahresende und viele nutzen das ja dann, um sich neue Ziele zu setzen oder mal zu reflektieren, was habe ich geschafft, was möchte ich vielleicht noch erreichen? Ist das ein gutes Werkzeug sozusagen, um da voranzukommen?
Ja, Das Thema Ziele, auch das ist ein großes Thema und das ist eins meiner Lieblingsthemen, weil ich zum Beispiel, ich war so ein Held, ich habe mir mit diversen Methoden, es gibt ja unterschiedliche Methoden, wie man sich Ziele setzt, ich konnte da immer sehr gut Ziele definieren. Allerdings habe ich diese Ziele so gut wie nie erreicht. Und irgendwann habe ich mir gedacht, was mache ich denn falsch? Ich habe doch alles ganz genau da stehen und ich verfolge einen Plan, dieses Ziel zu erreichen. Und ich habe gemerkt, dass ich diese Ziele halt mit meinem Kopf mache. Aber ich habe diese Ziele nicht gespürt. Und das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen spirituell oder komisch an, aber für mich ist wirklich die Ziele, die ich wirklich erreicht habe, und ich habe mittlerweile in meinem Leben einige große Ziele erreicht, das sind Ziele, die ich wirklich gespürt habe, die ich mir nicht von meinem Kopf her mit irgendwelchen Strukturen gesetzt habe, sondern das sind Ziele, die, und ich nenne sie deshalb eigentlich auch nicht Ziele, sondern es ist eine innere Ausrichtung, die ich in der Tat entweder in der Meditation oder in Momenten, in denen ich ganz bei mir war, empfangen habe. Und auch das hört sich jetzt vielleicht komisch an, aber es sind keine Ziele, die ich mir ausgedacht habe, sondern das sind Ziele, die ich plötzlich gespürt habe und wusste, wow, das ist die Ausrichtung, da möchte ich hin. Und das sind auch die Richtung oder die Ziele, die ich erreicht habe, weil da eine innere Motivation, weil da ein Sog da war, der mich gar nicht mehr nach links und rechts hat gucken lassen. Und ich habe mich dann plötzlich auch nicht mehr verglichen. Es war mir plötzlich vollkommen wurscht, was irgendjemand anderes denkt oder was irgendjemand anderes sagt. Ich habe einfach gemacht, weil ich gespürt habe, that's the next step. Das ist mein nächster Schritt, da muss ich jetzt hingehen. Und dann kommen so Impulse wie, ruf mal den Menschen an oder mach jetzt mal dies. Und auf einmal fügen sich Dinge zusammen, weil das ist das, wie bei mir große Ziele und Ausrichtungen entstehen, die ich auch wirklich spüre, auch erreichen zu wollen und wo ich dann auch Freude habe, diesen Weg zu gehen. Denn das Ziel, wenn ich dann da bin, ist meistens leer. Also das habe ich schon ganz oft gehört, das Ziel an sich ist nicht das Wichtige, sondern der Weg dahin und die Freude und das Wachstum, was auf dem Weg entsteht, das ist das Essentielle.
Das ist ein guter Punkt, weil das erlebe ich auch sehr oft, dass man ewig lang auf etwas hinarbeitet, das dann erreicht hat und der Weg war vielleicht wahnsinnig schwierig bis dahin und mühsam, dann hat man das erreicht und dann, so wie du sagst, ist da eine Leere, weil man denkt sich, okay, und jetzt? Und dann sucht man sich wieder irgendetwas, aber das geht dann immer weiter und weiter und hat nie ein Ende und diese wirkliche Erfüllung erleben nicht so viele, glaube ich, weil man ist da auch in so einem Hamsterrad, man sucht sich dann immer wieder was Neues. Findest du, dass Selbstreflexion ein Weg ist, um diese innere Ausrichtung finden zu können?
Also ich denke, es ist nicht nur ein Weg, sondern es ist eine der Basiskomponenten, weil es ganz oft passiert, dass wir auf dem Weg gar nicht merken, wie viel Wachstum und wie viel Entwicklung wir machen und das nur durch die Selbstreflexion bewusst wird. Ich sehe das in meinen Coachings immer. Ich habe vor kurzem eine junge Frau über ein halbes Jahr begleitet. Die kam zu mir und hat gemeint, boah, mir geht's so schlecht in meinem Leben und ich bin so unzufrieden mit dem. Und dann haben wir ein halbes Jahr zusammengearbeitet und auf diesem Weg habe ich ihr immer wieder gesagt, schau mal, was du schon alles erreicht hast. Und sie ist nach dem halben Jahr, dann haben wir unsere Zusammenarbeit vorerst beendet, weil sie gesagt hat, hey, mir geht's so gut in meinem Leben. Und das ist natürlich total schön, das zu sehen, aber gerade eben auf diesem Weg hat sie ganz oft nicht gesehen, was sie schon alles an Schritte gegangen ist. Und nur durch die Reflexion, und manchmal sind wir gar nicht fähig, die Reflexion selbst zu machen, sondern brauchen jemanden, der von außen mal draufschaut und sagt so, hey, schau mal, was du alles geschafft hast. Und deshalb, ja, es ist eine der essentiellen Basisthemen, um Fortschritt überhaupt wahrzunehmen.
Aber das ist auch so ein Thema, weil wenn man es zum Beispiel nicht selber schafft und jemand sagt dir, schau mal, was du alles erreicht hast, oder auch mittels Selbstreflexion, wie auch immer, ich finde, es ist manchmal wirklich schwierig trotzdem, obwohl man es sieht oder es einem bewusst wird, das zu verinnerlichen und zu sich selber dann zu sagen, ah ja, stimmt eigentlich, das habe ich ja eh alles erreicht und das war mir gar nicht so bewusst. Also dieses, dass man dann selber auch dran glaubt und Ich finde, das ist auch sehr schwierig.
Absolut. Und das ist ganz oft aber auch ein altes Thema in uns selbst, dass wir eben diese Erfolge nicht sehen können. Weil zum Beispiel ich komme aus Deutschland, aus dem Frankenländle, also aus Franken. Und bei uns ist, nett geschimpft ist genug gelobt. So. Und mit der Einstellung habe ich natürlich auch ganz selten erlebt, dass wirklich Erfolge gefeiert wurden. Und deshalb ist, wenn es gut läuft, passt schon irgendwie. Aber wenn es nicht gut läuft, wird es groß gemacht. Und das ist natürlich ein Punkt, den wir, ne, und ich glaube, dass das nicht nur bei uns in der Region so ist, sondern dass das bei ganz vielen so gelebt wird, dass Erfolge nicht gewürdigt werden. Und eben auch, dass eben auch ein Erfolg etwas ist, das mal nichts Schlimmes passiert ist. Ja? Und um da eine kleine Übung mitzugeben, ich finde es total wertvoll, zum Beispiel sowas wie Erfolgstagebuch zu schreiben, sich wirklich aufzuschreiben, was war heute gut, was ist heute gut gelaufen. Und sich diese, auch wenn es sich vielleicht komisch anfühlt, aber auch diese Erfolge auch immer mal wieder anzugucken. Und je mehr, und das ist eben auch, wie wir unser Hirn trainieren können, je häufiger wir natürlich die Aufmerksamkeit auf Erfolge und auf gute Dinge lenken, desto mehr können wir auch glauben, dass sie passieren und dass sie uns geschehen.
Ich glaube, wir fokussieren uns, so wie du sagst, immer auf das, was wir nicht so gut gemacht haben, nicht so gut können und vergessen dann eigentlich, was wir aber alles geschafft haben. Mhm. Gibt es ein Motto oder Zitat, das dich selbst durch schwierige Phasen trägt?
Wenn es bei mir schwierig wird, dann gehe ich in den Moment, ins Hier und Jetzt. Und ich versuche, all die Gedanken, die es gerade schwierig machen, loszulassen. Weil wenn wir in diesem Moment sind, dann gibt es keine Probleme. Probleme und die Schwierigkeiten sind immer dann da, wenn wir in den Gedanken, in der Zukunft oder in der Vergangenheit sind. Und wenn wir uns ins Hier und Jetzt holen, also wenn ich mich ins Hier und Jetzt hole und ganz in der Präsenz bin, dann ist alles gut. Und dann öffnet sich auch innerlich ein Raum, was jetzt der nächste Schritt ist und wie diese Schwierigkeiten oder die Herausforderungen lösbar sein können.
Nicole, wir haben so viele Themen, über die wir länger reden könnten. Magst du uns vielleicht noch sagen, wie und wo findet man dich und vor allem für welche Themen?
Ja, sehr gerne. Also super gerne, können wir das wiederholen. Hat mir super viel Freude bereitet. Und ja, man kann mich auf jeden Fall auf Instagram finden, Mindglow by Nicole. Du wirst es wahrscheinlich in den Captions auch verlinken.
Auf jeden Fall.
Genau. Und eben, wie wir heute eigentlich auch den Fokus hatten, zu den Themen Selbstführung oder Führungskompetenz auch, Zielsetzung und eben innere Ausrichtung. Und gerade zu diesem Thema innere Ausrichtung wird es Ende des Jahres auch einen Online-Kurs geben zum Thema Ausrichtung fürs neue Jahr. Und ja, wer da gerne mehr wissen möchte, kann sich super gerne bei mir melden. Da freue ich mich.
Unbedingt. Also meldet euch bei der Nicole. Ein super toller Mensch. Also du strahlst es auch aus, finde ich. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass man sehr, sehr gerne mit dir zusammenarbeitet. Vielen Dank fürs Kommen, liebe Nicole. Vielen Dank auch wieder mal fürs Zuhören. Und wenn ihr Themen haben wollt, wo wir mehr in die Tiefe gehen mit der Nicole, dann bitte schreibt mir doch einfach in den Kommentaren und wir greifen das dann auf jeden Fall auf. Und ansonsten, wie immer, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.